Radio SRF.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Entwarnung in der Schweiz. Labortests ergeben keine neuen Fälle von falsch deklariertem Rindfleisch. Doch bei Lebensmittelkontrollen gebe es die absolute Sicherheit nicht, sagt Michael Beer vom Bundesamt für Gesundheit um eins im Tagesgespräch. Meteoritenregen in Russland. Hunderte Menschen werden wegen geborstener Fensterscheiben verletzt. Sinnloser Militärdienst. 60% der Soldaten haben nicht das Gefühl, etwas für die Sicherheit der Schweiz zu tun. 5 Jahre unabhängiger Kosovo. Die Ernüchterung ist groß, die Korruption noch größer. Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Im Pferdefleischskandal haben die Schweizer Kantonschemiker also entwarnt. Sie haben diese Woche in den Kantonen Bern, Waadt, Aargau, Zürich und St. Gallen 100 Kontrollen gemacht bei Rindfleischfertigprodukten. Und sie haben nirgends mehr Pferde statt Rindfleisch entdeckt. Deklariertes Pferdefleisch bleibt jedoch unter besonderer Beobachtung des Bundes. Tobias Fessler fasst zusammen.
Michael Beer konnte heute zwar Entwarnung geben, aber der Leiter der Abteilung Lebensmittelsicherheit beim BAG bleibt aufmerksam.
Der Fall ist für uns noch nicht abgeschlossen. Wir schauen weiterhin über das Schnellwarnsystem, ob es eventuell Lieferungen gab in die Schweiz, um diese möglichst schnell aus dem Verkehr zu ziehen.
Bislang ist einzig bei Coop eine Lieferung Lasagne mit Pferdefleisch aufgetaucht. Der Grossverteiler hatte sie bereits am vergangenen Montag aus den Regalen geräumt. Die Kantonschemiker haben in der Lasagne, in den Hamburgern, den Cannelloni und Soßen mit Hackfleisch, die sie untersucht haben, keine weiteren Fehler entdeckt. Drin war, was drauf stand, Rindfleisch. Das hätten die Gentests einwandfrei gezeigt, sagt Ottmar Deflorin, Präsident des Verbands der Kantonschemiker. Man habe aber nicht nur Proben genommen.
Wir haben noch parallel dazu mit Inspektionen in den Betrieben geschaut, ob die ihre Selbstkontrolle, die Rückverfolgbarkeit, ob die sichergestellt ist. Und auch da haben wir keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.
Die falsche Deklaration ist das eine Problem. Da ist die Schweiz wohl glimpflich davon gekommen. Unklar ist noch, wie es um das andere Problem mit Pferdefleisch steht. Denn gestern wurde publik, dass in Frankreich englisches Pferdefleisch mit Medikamentenrückständen in die Nahrungskette gelangt ist. Doch auch hier laufen in der Schweiz bereits erste Tests, erklärt Deflorin.
Wir haben bereits Ende letztes Jahr entschieden, dass wir dieses Jahr eine Kampagne fahren werden, wo wir Pferdefleisch auf Phenylbutazon, aber auch andere Tierarzneimittel, Rückstände untersuchen. Diese Kampagne hat letzte Woche begonnen und wir werden in 2-3 Wochen die Resultate haben. Und ich gehe davon aus, dass wir auch die dann publizieren werden.
Um die genauen Ausmaße des Betrugs zu ermitteln in Sachen Pferdefleisch beraten EU-Experten derzeit über eine größere Gentestreihe. Die soll zwischen April und Mai laufen. Fest steht schon jetzt, wird das beschlossen, macht auch die Schweiz bei den Tests mit. Für die Schweizer Labors hieße das etwa 300 zusätzliche Proben.
Tobias Fessler hat berichtet. Und nun hat Andi Lüscher weitere wichtige Meldungen der letzten Stunden.
Beim Meteoritenabsturz am Uralgebirge sind nach neuesten Angaben etwa 500 Menschen verletzt worden, die meisten durch geborstene Scheiben. Die Gesteinsbrocken detonierten am frühen Morgen und lösten eine gewaltige Druckwelle aus. Verletzte und Schäden gab es in mindestens 6 Städten in der Region von Tscheljabinsk. Viele Betriebe schlossen, um den Angestellten zu ermöglichen, zu Hause nach den Schäden zu sehen. In der Gegend herrschen minus 18 Grad, das heißt, dass niemand in fensterlosen Wohnungen bleiben kann. Über die Einführung einer nationalen Erbschafts- und Schenkungssteuer dürfte das Schweizer Stimmvolk entscheiden. Die Initianten aus dem linken Lager haben ihr Begehren in Bern eingereicht mit 110.000 Unterschriften. Die Initiative verlangt, dass Erbschaften ab einer Höhe von 2 Millionen Franken besteuert werden, und zwar zu 20%. Ebenso Geschenke ab 20.000 Franken pro Jahr. Das Geld ginge an die AHV und die Kantone. Wird die Initiative angenommen, würden Schenkungen rückwirkend ab dem 1. Januar 2012 besteuert. In der Schweiz sehen Soldaten wenig Sinn in ihrem Militärdienst. Das zeigt eine Umfrage der Armee, über welche die Zeitung NZZ berichtet. Laut den Antworten der Dienstleistenden hatten letztes Jahr nur 40% das Gefühl, einen Beitrag zur Sicherheit der Schweiz zu leisten. Etwa gleich viele sagten, sie könnten aus dem Militärdienst einen Nutzen für ihr ziviles Leben ziehen. Als sehr positiv bewerteten die Soldaten die Kameradschaft und auch eher positiv die Kompetenz ihrer Ausbilder. Befragt wurden mehr als 11.000 Soldaten und Kadermitglieder. In diesem Jahr sollen alle rund 150.000 aktiven Armeeangehörigen ihre Meinung abgeben. In den letzten 10 Jahren sind in der Schweiz fast 40.000 Betreuungsplätze für Kinder geschaffen worden, die vom Bund finanziell unterstützt wurden. Das Platzangebot wurde damit um fast 80% erhöht. Die finanzielle Hilfe ist ein Impulsprogramm des Bundes und bis Anfang 2015 befristet. Das Geld, das bis dahin zur Verfügung stehe, werde voraussichtlich nicht ausreichen, teilt das Bundesamt für Sozialversicherungen mit. Es hat vom Innendepartement deshalb den Auftrag erhalten, das Geld nun möglichst ausgewogen regional zu verteilen. Der Mobilfunkanbieter Orange organisiert sich neu. Man wolle künftig weniger in die Administration investieren, dafür mehr in die kundenorientierten Tätigkeiten. Konkret bedeutet das, in der Administration und im Kaderbereich streicht Orange 140 Stellen. Dafür eröffnet das Unternehmen neue Verkaufsläden und schafft dort 60 neue Stellen. Die Gewerkschaft Syndicom sieht den Stellenabbau als eine Folge der andauernden Preissenkungen auf dem Telekommarkt. Und ein weiterer Grund sei, dass die Behörden die Fusion von Orange und Sunrise verboten hätten. Die Schweizerische Atomaufsichtsbehörde ENSI hat vor dem Bundesverwaltungsgericht eine Niederlage erlitten. Es geht um Sicherheitsmaßnahmen, die das ENSI beim AKW Mühleberg verordnete. Laut der Behörde genügt es, wenn Mühleberg bei einem Jahrtausendhochwasser für eine Notkühlung mobile Wasserpumpen einsetzt, statt fest installierte. Zwei Anwohner kritisierten das als ungenügend. Sie haben nun vor Gericht erreicht, dass der ENSI-Entscheid juristisch angefochten werden kann. Ein Kurzschluss hat am Morgen nach 8:30 zu einem längeren Stromausfall in Zürich-Nord geführt. Er dauerte zum Teil bis gegen 10 Uhr. Betroffen waren Teile von Oerlikon, von Seebach und Aubruck. Ted Ligety liegt beim WM-Riesenslalom in Schladming nach dem ersten Lauf 1,3 Sekunden vor Axel Swindal. Dritter ist Marcel Hirscher. Bester Schweizer ist nach dem ersten Lauf Gino Gavietzel auf Platz 18. Didier Defago liegt auf Rang 20, Galo Janka auf dem 24. In Südafrika hat die Staatsanwaltschaft gegen den inhaftierten Paralympicsieger Oscar Pistorius Mordanklage erhoben. Er habe seine Freundin vorsätzlich mit mehreren Schüssen getötet. Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen.
12.38 Uhr, mit diesen Themen geht's hier weiter. Wenn's plötzlich Meteoriten regnet, der Bericht aus Russland und Fragen an die Wissenschaft, kann man die Erde denn nicht besser schützen? Leisten Sie einen Beitrag an die Sicherheit der Schweiz, wollte die Armee von ihren Soldaten wissen. Das Resultat tut weh, der Armee.
Ja, es hat uns überrascht und es hat uns auch sehr geärgert.
Dann viel mehr Geld für die Bevölkerung in Gaza braucht die UNO. Unsere Reportage zeigt, warum. Schließlich, wie der Immobilienhändler Recep Krasnici im Kosovo gegen die Korruption kämpft und sich dabei wie Sisyphus fühlt. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.498 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.22,97 Franken gehandelt, der Dollar zu 92,29 Rappen. Das Wetter. Im Flachland bleibt es meist bewölkt, besonders den Voralpen entlang fällt noch etwas Schnee. Im Wallis und in Graubünden gibt es einige Aufhellungen. Mit 3 Grad wird es milder. Im Süden scheint oft die Sonne bei 8 Grad. Morgen Samstag bleibt es im Flachland meist hochnebelartig bewölkt. In den Alpen zeigt sich zunehmend die Sonne. Am Sonntag liegt im Norden teils zäher Hochnebel, sonst ist es oft sonnig. Die Höchstwerte liegen im Norden mit Biese bei 2 bis 5 Grad, im Süden werden 8 Grad erreicht.
Feuerbälle am Morgenhimmel, Druckwellen, die Fenster in Schulen und Wohnhäusern kaputt machen, zahlreiche Menschen mit Verletzungen. In der russischen Region Tscheljabinsk im Ural ist ein Meteorit niedergegangen. Peter Giesling berichtet.
Anwohner der russischen Industrieregion von Tscheljabinsk im Osten des Südurals hatten kurz nach 6 Uhr Schweizer Zeit einen grell blendenden Schweif am Himmel entdeckt, der sich mit rasender Geschwindigkeit am Horizont bewegte und sich bedrohlich ihren Häusern näherte. Gleichzeitig kam es in der Atmosphäre zu heftigen Explosionen und Druckwellen. An zahlreichen Gebäuden in der Region gingen Fensterscheiben in Brüche. Bei der Zinkfabrik von Tscheljabinsk wurde gleich das Dach weggedrückt. Es kam zu Panik. Überall heulten unter dem Krach der Detonationen auch die Alarmanlagen der herumstehenden Autos los. Hunderte von Einwohnern sind vor allem durch herumfliegende Glasteile aus den zerborstenen Fensterscheiben verletzt worden. Das russische Katastrophenministerium berichtet aber auch von einem sogenannten Meteoritenregen von einzelnen Feuerbällen, welche an zahlreichen Orten aufgeschlagen seien und dort ihrerseits Zerstörungen verursacht hätten. Der übrig gebliebene Hauptteil des abgestürzten Meteoriten ist in der Nähe der Stadt Tscherbakol, etwa 80 Kilometer von Tscheljabinsk entfernt, aufgekracht und hat sich dort offenbar ins Erdinnere gebohrt. Angesichts des Chaos und der Schäden in der Region sind die Schülerinnen und Schüler aufgefordert worden, vorderhand zu Hause zu bleiben. Wegen der vielerorts kaputten Fenster wäre es auch schwierig, die Schulzimmer ausreichend zu beheizen. Fabrikarbeiter wurden aufgefordert, sich für dringende Hilfsarbeiten dem Katastrophenministerium zur Verfügung zu stellen. Die Atomanlagen in der Region, so heißt es, seien vom Meteoritenaufschlag zum Glück unversehrt geblieben. Eine Expertin des Moskauer Instituts für Astronomie hat heute Vormittag ihr Bedauern ausgedrückt, dass Russland nicht in der Lage sei, solche Ereignisse rechtzeitig vorauszusehen. Andere Exponenten, wie beispielsweise der russische Vizeregierungschef Rogozin, fordern nun nicht nur ein Frühwarn, sondern ein eigentliches Abwehrsystem, mit dem Meteoriten und Asteroiden, welche sich bedrohlich der Erde nähern, etwa durch einen Raketenbeschuss von ihrer ursprünglichen Flugbahn umgelenkt werden können.
Peter Giesling. Meteoriten sind also Brocken aus dem All, die auf der Erde aufschlagen. Ich fragte Wissenschaftsredaktorin Hanna Wick, wie häufig kommt sowas vor?
Es kommt eigentlich sehr häufig vor, dass Meteoriten auf der Erde aufschlagen, etwa so 10 bis 50 Mal pro Tag. Aber die meisten dieser Meteoriten sind sehr, sehr klein und sie treffen auf unbewohntes Gebiet oder das Meer. Das war jetzt in diesem Fall natürlich ganz anders. Der Meteorit ist eigentlich ziemlich groß und hat eben bewohntes Gebiet getroffen.
Gibt es denn auf der Erde noch sichtbare Spuren von früheren und eben viel größeren Meteoriteneinschlägen?
Ja, wir kennen etwa 180 Krater von solchen Meteoriteneinschlägen. Die einen sind klein, die anderen sind ganz groß, wie der Krater von jenem Meteoriten, der möglicherweise zum Tod der Dinosaurier geführt hat. Ein Beispiel kennen wir auch aus Russland. Da ist 1908 über Sibirien ein Meteorit explodiert und hat in einem Umkreis von 20 Kilometern alle Bäume wie Zündhölzer niedergemäht.
Und das ist der letzte große Meteoriteneinschlag auf der Erde.
Das ist der letzte große Meteoriteneinschlag auf der Erde, den wir kennen, ja.
Peter Giesling hat es ja in seinem Beitrag erwähnt, Russland verlangt ein Schutzsystem, um gefährliche Objekte aus dem All frühzeitig kaputt zu machen. Was ist von dieser Idee zu halten?
Diese Idee ist nicht neu und sie ist sicher auch berechtigt. Es gibt auf der ganzen Welt viele Forschungsgruppen, die sich damit beschäftigen. Und gerade dieser Tage trifft sich in Wien die entsprechende Arbeitsgruppe der UNO, um das eben zu beraten. Solche Forschungsprogramme und Abwehrprogramme beschäftigen sich aber mit sehr viel größeren Meteoriten und nicht mit solchen wie dem, der heute über dem Ural eingeschlagen ist.
Aber das heißt, solche Ereignisse wie jetzt das aktuelle, die lassen sich auch in Zukunft nicht verhindern.
Genau, das wäre sehr, sehr schwer, solche Ereignisse zu verhindern. Es fliegen Hunderttausende solcher Brocken in der Nähe der Erde herum und sie alle zu erfassen und mit Teleskopen zu überwachen, das wäre wahnsinnig aufwendig.
Hanna Wick, am Abend wird dann noch der Asteroid 2012 DA14, wie er etwas kompliziert heißt, an der Erde vorbeischrammen. Gibt es denn da einen Zusammenhang mit dem aktuellen Meteoritenregen im Ural?
Nein, das glauben zumindest die Experten nicht, die sich bis jetzt damit beschäftigt haben und dazu geäußert haben. Die Flugbahn dieses Meteoriten ist ganz anders als die Flugbahn des Asteroiden und auch Zeit und Ort passen überhaupt nicht zusammen. Das ist also einfach ein einziger großer Zufall.
Sagt Wissenschaftsredaktorin Hanna Wick im Rendezvous auf SRF 1, 2, 4 und der SRF Musikwelle. Ja, das ist wahrlich kein gutes Zeugnis für die Schweizer Armee. Weit weniger als die Hälfte der Soldaten hat den Eindruck, dass sie einen Beitrag leisten zur Sicherheit des Landes. Wie die Neue Zürcher Zeitung schreibt, geht das ernüchternde Resultat aus einer SMS-Umfrage hervor, die die Armee selber bei 11.000 Soldaten durchgeführt hat. Dominik Meyer hat Armeespitze und Soldaten darauf angesprochen.
Sie wollen rasch nach Hause, ja nicht den Zug verpassen. Trotzdem rasch die Frage an diese WK-Soldaten am Bahnhof Bern. Leisten Sie einen Beitrag für eine sichere Schweiz?
Ja, eigentlich schon.
Warum?
Das darf ich nicht sagen.
In meiner Funktion nicht weniger als Büroordonnanz. Ein paar von unseren Truppen sicher schon, aber jetzt ich selber nicht. Nein.
Honnêtement, je pense pas vraiment. Ça reste très vague, ce qu'on apprend. Donc, pour la protection de la Suisse, ça sert pas à grand chose.
Ich sehe jetzt nicht, dass das etwas wird bringen. So. Ich denke, Spezialisten vielleicht, das wird vielleicht etwas bringen, aber so wie es jetzt aufgestellt ist, eher nicht. Nein.
Gut 60% der 11.000 befragten Soldaten antworteten in der SMS-Umfrage der Armee, ähnlich wie der junge Mann hier am Schluss. Sie glauben nicht, dass sie mit ihrem Dienst das Land sicherer machen. Die Armeespitze reagiert betupft.
Ja, es hat uns überrascht und es hat uns auch sehr geärgert,
sagt Armeesprecher Christoph Brunner.
Dass nicht einmal 40% den Zusammenhang zur Sicherheit der Schweiz herstellen können, das gefällt uns gar nicht.
Tibor Svirtschev gibt sich gelassener. Das Resultat sei wenig überraschend, meint der Militärsoziologe von der ETH Zürich.
Wenn ich an meine Militärdienstzeit denke, ob ich dann wirklich einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der Schweiz geleistet habe, da bin ich mir auch nicht sicher.
Die Armee habe zu eng gefragt nach dem Zusammenhang zwischen eigenem Dienst und Sicherheit. Man hätte nach dem Nutzen der gesamten Armee fragen müssen, sagt Svirtschev. Die ETH fühlt jährlich der Gesamtbevölkerung den Puls. Die neuesten Daten der repräsentativen ETH-Umfrage von Anfang Jahr zeigen, 2/3 der Bevölkerung sind der Ansicht, die allgemeine Wehrpflicht gebe der Schweiz Sicherheit.
Also hier haben wir von der Bevölkerung her eine andere Sichtweise gegenüber dem Sinn der Armee als gerade die Dienstleistenden direkt im WK. Also hier würde ich nicht sagen, man sieht den Sinn der Armee nicht, sondern die Bevölkerung sieht ihn natürlich schon, aber in einem größeren Konstrukt, als es gerade der eigentliche WK-Dienst ist.
Doch rosig ist die Lage auch für Militärsoziologe Svirtschev nicht. Die SMS-Umfrage unter den Soldaten zeigte nämlich, nicht einmal 1/3 der Befragten würde einem Bekannten eine Militärkarriere anraten. Das bestätige Umfragen der ETH bei Firmen, sagt Svirtschev. Immer weniger Chefinnen und Chefs seien interessiert an einer militärischen Karriere ihrer Mitarbeiter.
Das ist sicher ein Punkt, der etwas beunruhigend ist.
Die Armee müsse ihren Draht zur Wirtschaft dringend verbessern, sagt Svirtschev. Derweil reagiert die Armeespitze auf ihre Weise auf die wenig schmeichelhafte Umfrage unter ihren Soldaten. Die Truppe werde nun unterrichtet, sagt Armeesprecher Brunner.
Es ist so, dass die zuständigen höheren Stabsoffiziere den Auftrag erhalten haben vom Chef der Armee, die Truppe direkt zu informieren. Das heisst also, dass zum Beispiel der Kommandant einer Panzerbrigade zu seinen Kompanien geht und dort diesen Standardvortrag, nennen wir den, über die Schweizer Armee hält und den Leuten erklärt, hey, was ihr hier macht, dient der Sicherheit der Schweiz.
Ob der Sinnunterricht wirkt, wird die Armee auch gleich messen können. Dieses Jahr nämlich will sie sämtliche 150.000 aktiven Soldaten per SMS nach ihrer Befindlichkeit fragen.
Der Bericht von Dominik Meyer, soeben gehört im Radio und als Livestream im Netz und ab 13:30 etwa zum Nachhören und Runterladen unter srf.ch/rendezvous. Elf Minuten vor eins. Gut 1,5 Millionen Menschen leben im Gazastreifen dicht gedrängt. Die meisten von ihnen sind von fremder Hilfe abhängig. Doch dieser kommt nicht wie geplant. $300 Millionen fehlten, sagt heute die UNO, weil die USA und arabische Staaten nicht so viel geben würden wie versprochen. Wie schwierig das Leben im Gazastreifen immer noch ist, auch wenn Israel seine Blockade etwas gelockert hat nach dem Waffenstillstandsabkommen im November, das zeigt die Reportage von Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann.
Auf dem Fischmarkt von Gaza-Stadt liegt der Fang des Tages aus. Der Fischer Abu Nidal zeigt stolz auf den fetten Zackenbarsch. Der beste Fisch des Mittelmeers, sagt er. Neuerdings dürfen die Fischer von Gaza doppelt so weit raus aufs Meer fahren. Das war Teil des Waffenstillstandsabkommens. Erst nach 6 Meilen beginnt nun die Verbotszone, wo die israelischen Kriegsschiffe kommen, um die palästinensischen Fischerboote zu stoppen. Doch was ist das schon für ein Unterschied, sagt Abu Nidal. 3 Meilen oder 6 Meilen. Das klingt vielleicht gut in der Weltpresse, damit aber fangen wir kaum mehr Fisch. 90% der Ware hier auf dem Fischmarkt von Gaza seien gar nicht aus Gaza, sondern aus dem angrenzenden Ägypten, eingeschmuggelte Importware. Früher konnten die hiesigen Fischer 12, ja bis zu 20 Meilen vor der Küste fischen, erinnert sich Abu Nidal. Und der Fang war so reichlich, dass die Palästinenser den Fisch auch exportieren konnten. Das war, bevor der ganze Teufelskreis hier losging, bevor die islamistische Hamas den Gazastreifen vollständig unter ihre Kontrolle brachte, bevor Israel die Grenzen dicht machte, weil die Hamas terroristisch sei und bestraft werden müsse. 6 Jahre ist das her. In der Innenstadt von Gaza sind noch die Spuren der jüngsten Gewalteskalation zu sehen. Das Polizeipräsidium, das durch einen israelischen Raketenbeschuss in sich zusammengebrochen ist. Das Erziehungsministerium der Hamas, dessen einer Teil zerschmettert wurde. Zugleich aber wirkt Gaza im Aufbruch. Schwere Baumaschinen schlagen neue Straßen, alte werden ausgebessert. Die Hamas hat viel Hilfsgeld anziehen können aus muslimischen Staaten in den letzten Jahren. Und neuerdings lässt Israel auch mehr Baumaterial in das abgeriegelte Palästinensergebiet. Das sei spürbar, räumen lokale Politiker ein, doch es sei längst nicht genug. In der Haupteinkaufsstraße sind die Läden gut gefüllt. Tatsächlich hat Israel schon vor 2 Jahren eine Anzahl Produkte von der schwarzen Liste gestrichen. Die Blockade ist lockerer geworden, aber sie ist nicht vorbei.
It's a deceivable picture, actually. The real picture, it's not on the 3 main roads of Gaza. Go behind that.
Und man müsse auch hinter die Fassaden schauen, sagt Adnan Abu Hasna, der Sprecher der UNO-Behörde für die Palästinenserflüchtlinge. Die letzten 6 Jahre hätten den Gazastreifen weit zurückgeworfen.
80% of the population depends on
80% der Bevölkerung sind in der einen oder anderen Form von internationaler Hilfe abhängig, sagt der UNO-Sprecher. Besonders schlimm ist die Armut in den Flüchtlingslagern, wo die Leute ohne funktionierende Infrastruktur in erbärmlichen Behausungen leben, dicht aufeinander. Aber sogar im Zentrum von Gaza geht jeden Tag aufs Neue das Geknatter los. Manche der kleinen Generatoren stehen direkt auf dem Trottoir der Haupteinkaufsstraße. Wer sich keinen Generator leisten kann, hat keinen Strom. Und das 8 Stunden jeden Tag. Kein Kühlschrank, kein Internet, kein Licht, keine elektrischen Geräte. Weil die lokale Stromproduktion nirgends hinreicht, weil Israel längst nicht genügend zuliefert. Schwierig, unter diesen Bedingungen eine produktive Wirtschaft aufzubauen.
As long as the export is not allowed or a little bit of export goods, like we are talking about 2% maybe from the capacity before the blockade.
Komme hinzu, sagt Adnan Abu Hasna von der UNO, dass Israel zwar mehr Waren in den Gazastreifen reinlasse, aber bis jetzt kaum welche aus dem Gazastreifen heraus. Doch wenn Gazas Wirtschaft leistungsfähig werden soll, muss sie ihre Produkte auch wieder exportieren können. Und die Menschen wollen reisen, sei es nur zu ihren Verwandten im anderen Palästinensergebiet in der Westbank. Für die Menschen aber hält Israel die Grenzübergänge weiterhin fast vollständig dicht. Warda ist mit einer Freundin unterwegs in der Haupteinkaufsstraße. Sie habe genug davon, Geisel der Machtpolitik zu sein, sagt sie.
Listen, I'm not Fatah or Hamas. I'm just Palestinian people. I want space.
Ich bin weder für Hamas noch für sonst wen. Ich bin einfach Palästinenserin und ich will mich bewegen können, sagt Warda, wie alle Menschen, und ein normales Leben führen, mehr nicht. Doch davon, glaubt Warda, sei der Gazastreifen noch immer weit entfernt.
Vor einst noch diese Geschichte da. Die Hoffnungen der Menschen waren groß, als sich der Kosovo vor 5 Jahren unabhängig erklärte. Inzwischen sind viele ernüchtert, denn große Investoren sind ausgeblieben, neue Arbeitsplätze gibt's kaum. Gleichzeitig plündern Politiker und Beamte hemmungslos die Staatskasse. Kosovo und das benachbarte Albanien sind die korruptesten Länder der Region. Wie das läuft, hat Recep Krasnici erlebt und unserem Korrespondenten erzählt. Der Jurist und Immobilienhändler in Pristina hatte einen Vertrag mit dem Innenministerium. Walter Müller.
Vor 2 Jahren noch war Kleinunternehmer Recep Krasnici ein glücklicher Mann. Er konnte mit dem Innenministerium einen 2-Jahres-Vertrag abschließen. Vertraglich war abgemacht, dass Krasnicis Immobilienfirma im ganzen Kosovo Wohnungen bereitstellt für Kosovarinnen und Kosovaren, die aus EU-Ländern zurückgeschafft wurden. Zeitweilig hatte er über 200 Wohnungen angemietet und beschäftigte 10 Angestellte. Schon bald aber kamen Mitarbeiter des Innenministeriums bei ihm vorbei und machten die hohle Hand. Wer einen Staatsauftrag erhalten habe, müsse sich nachher auch erkenntlich zeigen, war ihre Haltung.
Die haben in einem Monat, nach 2 Monaten gesucht, sofort Geld. Und haben geschickt die Leute und sowas. Und er habe gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Und die wollte meine Ruhe haben.
Zur Ruhe kam Krasnici aber nicht.
Es gibt von ein paar Leuten leider in die Innenministerium, das arbeiten, die haben überhaupt kein Interesse für Land und für Volk und für Leute und für Gesetze, aber die schon nur persönliche Interesse.
Immer wieder wurde er von solchen Beamten um Geld angegangen, bedroht und unter Druck gesetzt.
Wenn Geld gibt es keine, dann dein Vertrag geht nicht weiter. Und die haben uns bedroht.
Eines Tages gab ein Unbekannter ein Spielzeug in Geschenkpapier bei Krasnicis Firma ab. Die Botschaft, wir wissen, dass du Kinder hast. Trotzdem weigerte er sich standhaft zu bezahlen, obwohl er wusste, dass solche Praktiken bei Staatsaufträgen üblich sind. Oft geht es gar um Millionenbeträge, nicht nur um ein paar hundert Euro. Krasnici aber wehrte sich. Er machte versteckte Tonaufnahmen, wenn Geld von ihm verlangt wurde, und ging damit zur Staatsanwaltschaft. Und er wandte sich an die Medien. Was ihm mehr schadete als nützte. Das Innenministerium bezahlte der Immobilienfirma die Rechnungen für die 200 angemieteten Wohnungen nicht mehr.
Das war materialische Schwierigkeit, ganz schwer für uns. Über 5 Monate kein Geld gekriegt.
Er machte aber weiter und bezahlte die Wohnungsvermieter aus der eigenen Tasche, verschuldete sich sogar. Aus Liebe zum Land, sagt Krasnici.
Und dann haben wir gesagt, okay, wir kriegen kein Geld. Und wir müssen zahlen die Leute, die Besitzer von Wohnung, aber in Interesse für unser Land und für einen wichtigen Prozess, wir arbeiten.
Der Prozess, von dem Krasnici spricht, ist die Visa-Liberalisierung. Damit die Kosovaren künftig ohne Visa in die Schengen-Länder reisen können, muss der Kosovo Bedingungen der EU erfüllen. Dazu gehören auch sogenannte Rückübernahmeabkommen. Die Kosovo-Regierung verpflichtet sich, abgewiesene kosovarische Asylbewerber aus EU-Ländern wieder zurückzunehmen und ihnen Unterkunft zu geben. In den meisten Fällen sind dies Roma. Damit seine eigenen Kinder dereinst frei in Europa herumreisen und studieren können, finanzierte Krasnici weiterhin Wohnungen für Rückkehrer, bis ihm das Innenministerium überraschend den Vertrag kündigte. Ohne Angabe von Gründen und 10 Monate vor Ablauf des Vertrages. Auf einen Teil des Geldes wartet Recep Krasnici noch heute, wird aber nicht mehr bedroht. Krasnici ist immer noch überzeugt, dass er richtigerweise keine Bestechungsgelder bezahlt hat, denn er will keinen korrupten Kosovo.
Ich liebe mein Land, absolut. Wir haben so viel gegeben für dieses Land. Und wir wollen unser Land richtig arbeiten. Gesetz funktioniert hier. Und nicht Korruption.
Der Fall Krasnici ist kein Einzelfall. Diese Woche kam die EU-Kommission in einem Bericht zu einem vernichtenden Schluss. Der Kosovo sei immer noch nicht bereit, organisierte Kriminalität und Korruption zu bekämpfen. Eine schallende Ohrfeige für die Regierung.
Das war ein Bericht von Walter Müller in den Mittagsinformationen von Radio SRF.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.